ganz nette und flott geschriebene Einführung, von manchen Leuten allerdings etwas in der eklektischen Art etwas schief angesehen, ist dieses Buch von Oskar Schmieder. Oskar Schmieder kennt Sie ja aus seinen Länderkunden der Neuen Welt. Oskar Schmieder, die alte Welt, Band 2, Mittelmeerländer, in dem er versucht, einfach so mal anhand von neuerer Literatur die zu referieren, könnte man fast sagen, und das in so einen etwas größeren Rahmen einzuspannen. Also so relativ rasch zu lesen und gibt einem also einen recht guten Eindruck von diesen Ländern. Oskar Schmieder, die alte Welt, Mittelmeerländer. Zu Spanien selber wäre natürlich zunächst mal zu nennen das Buch von Hermann Lautensack. Ich hatte ihn ja Lautensack schon mal genannt, die Iberische Halbinsel, in dem er versucht hat, nochmal so alle seine Kenntnisse zusammenzufassen. Das Buch krankt allerdings etwas darin, dass er das mit 75, 76 und so weiter Jahren geschrieben hat und hier natürlich doch etwas stärker in seiner traditionellen Weise geblieben ist. Zu diesem Buch ist auch ein kleiner, hinten drin steckend, ein kleiner Atlas zur Iberischen Halbinsel, den im Wesentlichen, oder eigentlich ganz ich gemacht habe. Ich habe mit Lautensack gerade auch an dem Buch zusammengearbeitet, daher möchte ich mir also auch Kritik am Buch selber etwas erlauben. Das ist also Iberische Halbinsel. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, Lautensack hat schon mal erstmal ein Jude-Handbuch in Anfang der 30er Jahre die Iberische Halbinsel behandelt und hat dort auch seinen Gedanken des geografischen Formenwandels, den ich jetzt mal so kurz anklingen ließ, wo ich Ihnen auch den Band genannt habe, Band 3, Colloquium Geographicum, der hier in Bonn erschienen, der geografische Formenwandel, genannt habe. An Fremdsprachigen noch zwei Bücher, das ist einmal vom Hausten. Hausten hat er hauptsächlich in Spanien, aber auch in Italien gearbeitet, auch in diesem Western Mediterranean World, also West-Mediterran-Gebiet. Und dann ein Buch, das in französischer Übersetzung erschienen ist, eines Spaniers, des Ordinarius in Barcelona, Juan Villar Valentí. Dabei kann ich vielleicht gleich etwas zu den Namen und zu zitieren im Spanischen nennen. Die Spanier pflegen immer beide Elternnamen zu führen. Und zwar ist der Vater hieß Villar und die Mutter ist also eine Valentí. An sich also, wenn man zitiert, zitiert man nicht, der heißt nicht Valentí, sondern der Mann heißt Villar, Juan Villar, so wird er auch also angesprochen, aber zur besseren Identifizierung wird immer noch der Muttername als zweiter Name geführt. Im Portugiesischen übrigens ist es umgekehrt, wenn Sie also so brasilianische Veröffentlichungen sehen, da würde der Mann Valentí, heißt, würde der Name dann geschrieben, Juan Valentí Villar. Da wird das also gerade umgekehrt gemacht. Also entscheidend wäre hier Villar. Vielleicht doch auch noch etwas gleich dann anschließend zur Betonung. Herr Mazzat hat das ja für den italienischen Bereich schon mal genannt. Im Spanischen wird grundsätzlich auf der vorletzten Silbe betont. Wenn es anders betont wird, wird es also angegeben. Deshalb habe ich hier Akzente Villar Valentí, denn sonst würde der Mann Villar Valentí heißen. Muss also, wenn er entbetont ist, mit Ausnahme allerdings bei zwei Endbuchstaben, da wird entbetont. Das ist der Buchstabe D, das ist der Buchstabe Z und das ist der Buchstabe R. Sie wissen ja, Madrid schreiben heißt nicht Madrid, sondern Madrid ohne Akzent. Ja, Madrid wird hier hinten betont, hört mit D auf. Cádiz ist recht charakteristisch. Cádiz muss einen Akzent auf dem A haben, sonst würde das Cádiz betont werden, weil hier die mit Z enden werden immer hinten betont und R ist genauso der Aguilar und so weiter. Bekannt ist Ihnen vielleicht, also als Name hauptsächlich nun Simon Bolívar, der hat auch deshalb den Akzent, nicht? Neue Welt, Bolívar, sonst würde Bolívar gesprochen werden. Das ist also die Ausnahme, dass hier am Ende betont wird, da muss dann entsprechend Akzent, wie jetzt hier bei Cadiz gesetzt wird, sonst immer zwei letzte Silbe, die betont wird. Ich will jetzt auf einzelne Ausspracheregeln nicht eingehen, weil Sie die überall nachlesen können. Die meisten Atlanten haben ja so eine Ausspracheregel dabei, die also nicht das Berühmte ist, ja etwa das CH, Mancha, das heißt laut gesprochen wird und ähnliches, will jetzt hier nicht weiter darauf eingehen. Allerdings gibt es dann ein paar Wörter, die auch aus anderen mediterranen Sprachen kommen, gerade im katalanischen Bereich, wenigstens eine Endung, die recht häufig auftritt, die Ig-Endung, Putsch zum Beispiel, wird also auch als laut einfach gesprochen. Putsch Major, Putsch ist eigentlich der Bergspitze, Pico, nicht? Die Spitze, das steckt also da mit drin. Und das ist ein Name, der im Katalanischen sehr häufig Putsch Cerdà, das sehen vielleicht als Grenzort in den Pyrenäen, der zerschnittene Berg, die zerschnittene Spitze eigentlich im Wort drin, ist das gleiche Wort eigentlich wie dann Montserrat, der zerschnittene Berg. Ja, und das nur kurz einfügen zur Betonung. Zurück, ich hatte Ihnen ja dieses von Villa Valentin nennen wollen, das also im Spanischen erschienen ist, La Península Ibérica, und das wir hier in, dem, in unserer Bibliothek hier auf Französisch haben, steht dort unter PD22, so Ende der 60er Jahre erschienen, gibt eigentlich einen recht guten Überblick, gerade auch, wo das, was wir jetzt greifbar haben, auf lesbare Sprachen, sofern Sie nicht Spanisch lesen, lesbare Sprachen wäre dieses Buch von Villa Valentin. Vielleicht und zu einigen moderneren Daten noch möchte ich Sie dann hinweisen auf die Meyers Enzyklopädie, in der ich den Teil Spanien und Portugal geschrieben habe und dort versucht habe für 1970 noch die neuesten Daten dann also zum Bergbau, zur Industrie und so weiter zu bringen. Meyers Enzyklopädie, von der ja ein Vorabdruck erschienen ist, in diesen Bänden Länder und Meere, nicht nennen sich diese weißen Bände, die auch unten in der Bibliothek stehen, wo also da neuere Daten dazu gegeben werden. Ja, das wären also mal das Wichtigste, vielleicht mal so zum Drinblättern noch, diese mehrbändige Geografia de España y Portugal, die auch hier in unserer Bibliothek steht, so zu Bilder angucken, Kärtchen angucken und so weiter, ist dieses umfangreiche Werk ganz interessant anzusehen. Soweit ich mich dann in dieser Vorlesung auf neuere Daten beziehe, sind es hauptsächlich außer dem statistischen Jahrbuch natürlich, Anuario Estadístico de España, dann hauptsächlich Publikationen des Banco de Bilbao. Diese Bank, die also einer Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, das sind die beiden Großbanken in Spanien, die eine forschungswirtschaftliche Forschungsabteilung auch haben und die eine ganze Reihe Publikationen herausgeben, etwa über Sozialprodukte oder hier das jährlich erscheinende Informe Economico, das ist also Informe Economico 1975, das also eine Wirtschaftsanalyse des Jahres 1975 enthält. Dieser Banco de Bilbao, der entspricht wohl so etwas, wenn ich hier richtig sehe, Mazzat, der Bank von Milano in Italien, obwohl in Italien ja nicht so die Zentrierung, soweit ich das sehe, auf eine oder zwei Banken so stark gegeben ist wie in Spanien. Die gibt dann auch noch kleine regionale Publikationen heraus. Ich habe da eines für Ihnen mitgebracht, Panorama Economico Asturias, also von einzelnen Regionen werden hier wirtschaftliche Analysen dann von dieser Bank herausgegeben. Von älteren Länderkunden noch wäre zu nennen, ich hatte ihn ja schon in Lautensach im Gutehandbuch genannt, Maul, Länderkunde von Südeuropa, wobei allerdings zu sagen ist, dass Herr Maul, ich weiß nicht, in Spanien überhaupt nicht gereist ist, gewesen in Italien, in Griechenland und damit also im spanischen Teil stimmt dann nicht immer so alles, weil er hier natürlich auf Wellen dann nur basieren konnte, die er ausgewertet hat. Als klassisches Werk wäre, und das ist mal ganz lohnend auch hier anzusehen, schon weil wir hier auf Bonn sind, wo Herr Philipson ja gelehrt hat, Philipson das Mittelmeergebiet, das als eines der klassischen Bücher über den Mittelmeerraum angesehen wird. Dann gibt es natürlich noch so eine Reihe populärer Werke, die so ganz interessant in einige Probleme einführen. Ich habe Ihnen hier das eine von Eberhard Horst, 15 Mal Spanien, etwa mitgebracht, besser eigentlich als dieses, das ja auch von Piovene für Italien gibt, für die einzelnen Regionen Italiens. Besser eigentlich ist, ich weiß jetzt nur nicht den Verfasser, das im Econ Verlag erschienene Buch Spanien heute, da gibt es ja für verschiedene Länder, Argentinien heute, Rumänien heute und so weiter, auch Spanien heute, das ein Mann geschrieben hat, der wohl längere Zeit in Spanien gelebt hat, denn so nach seinen Schilderungen scheint er, soweit mir das selber also auch vertraut ist, die Intimverhältnisse im spanischen Gesellschafts- und Wirtschaftsleben recht gut zu kennen und gibt damit also auch etwa vom Politischen her die Frage der Parteien, was das Funktion das in Spanien hat und so weiter, eigentlich einen recht guten Eindruck. Das wäre im Wesentlichen mal zunächst das hierzu und damit könnten wir jetzt zur eigentlichen Vorlesung kommen. Können die nun noch einige, vielleicht bei der nächsten Gelegenheit mal noch einige Romane aus Spanien, die sehr schön eben auch wieder in das Leben dort im Lande etwa einführen. Nun, wenn wir anknüpfen zu dem, was wir in der letzten Stunde am Freitag gehört haben, so können wir sagen, die Spanier haben das große Glück gehabt, dass sie genügend weit im Westen wohnen und ihnen daher nicht, wie Herrn Mazzats armen Italienern, wertvolle Teile ihres Landes mit reichen Bodenschätzen, à faux perdu, dann in die Tiefe abgesunken sind, sondern dass die also hier noch erhalten sind. Ich hatte Ihnen ja schon mal die tektonische Karte auch produziert, aus der wir entnehmen konnten, dass der größte Teil der ganze Westteil Spaniens der iberischen Masse angehört, also dem baiskischen Gebirge. Reste solcher alten Massen hat uns ja Herr Mazzat in der letzten Stunde in der Tyrrhenischen Masse, die hauptsächlich also hier in diesem Raum vorhanden sind, gezeigt, die Bereiche, wo nun hier auch entsprechend Bodenschätze auftreten. Auch in den Gebirgen, in den Faltengebirgen ist es etwas anders. Wer ja hier im Wesentlichen gerade der Kernteil, der Hauptteil, in dem dann die intrusiven alten Massen, die intrusiven Massen drinsteckten und in denen ja dann auch die Bodenschätze zu einem großen Teil vorhanden waren, im Laufe des Tertiärs wieder abgesunken sind, sind diese Massen etwa hier in der belgischen Portugiere noch vorhanden, sodass also auch hier nochmal Bodenschätze auftreten und Bodenschätze in diesem Bereich hier vorhanden sind. Ich werde in einer anderen Stunde noch gerne noch ein Kärtchen Frage Bodenschätze projizieren. Vielleicht jetzt hier nur ein paar wenige wichtige zu nennen. Zum Beispiel, was ein ganz entscheidendes, dass wir hier immerhin am Rande der iberischen Masse und das würde also so etwa Randlage Ruhrgebiet entsprechend bei uns in Deutschland entsprechend noch auf Kohle vorkommen haben. Kohle, Carbone, Kohle, die dann, die, was ja sehr entscheidend ist, dann nochmal unter Druck geraten ist. Das wäre ja entsprechend bei der Steinkohle, Anthrazitbildung in anderen Räumen auch, dass die alpidische Faltung, also die tertiäre Faltung, dazu geführt hat, dass wir hier nun wirklich eine Steinkohle und nicht etwa nur Braunkohleartige Formen haben. Das ist also mal eine wichtige, günstige Voraussetzung schon Spaniens gegenüber Italien. Dann also im Raume der iberischen Masse dann insgesamt einmal Vorkommen dann von Eisen, einer der berühmten alten Vorkommen wäre vielleicht zunächst zu nennen, das sind die alten Kupfervorkommen, die ja schon in prähistorischer Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben. Das Kartessos, das Schulten hier identifiziert hat in der Maldivier-Mündung, das ja wahrscheinlich diesem Tarschisch der Bibel entspricht, in dem die alten Erzflotten aus dem östlichen Mittelmeerraum hierher gekommen sind, einmal um hier Kupfer zu holen, aber auch Kupfervorkommen, die es hier im Bereich von Almeria haben, das ja mit dem Beginn der frühhelladischen Zeit, also 2500, 800 sowas vor Christus einsetzt, ob allerdings schon zu früh neuere Hinweise deuten darauf, dass man vielleicht doch schon recht früh auch in diesen Raum gekommen ist. Griechenland arm an Erzen, Erzzugschiffe, die dann hier ausgefahren sind und die auch in diesen Raum gekommen sind, hier einmal also Kupfer geholt haben, als man später für die Bronze dann auch das Zinn brauchte, hier weitergefahren sind aus diesem Raum, wo Zinnvorkommen sind und dann die berühmten englischen Zinnvorkommen. Es waren ja dann die Hauptverkehrsträger, mit denen sich auf prähistorische Zeit hier weiter eingehen. Einmal die Fahrt durch die sogenannten Säulen des Herkules, von denen man sich ja vorstellt, den Tragen des Himmelsgewölbe, Fels von Gibraltar und der Tarnfels auf der anderen Seite durchgefahren ist. Und dann war ja ein starker Handelsverkehr, der hier, Straße von Dover, dann durch die Rhonefurche Marseille und wo es dann weiter wieder zum östlichen Mittelmeer gegangen sind, Kreuzungspunkt Sardinien, wo man ja Hinweise in der Barakenkultur etwa diese Festungen, Befestigungen hatten, genauso wie die Balearen waren auf dem Weg von Almeria her solch ein Standort, Versorgungsstandort für diese Erzflotten ins östliche Mittelmeer. Es war ein kleiner Einschub für diese frühe Zeit, wo wir also schon aufgrund seiner Bodenschätze eben die iberische Halbinsel eine wichtige Rolle gespielt hat. Im Zusammenhang mit der Verbreitung, und das wäre so das Paradox zu dem, was wir ja in Italien gehört haben, periphere Lage dieser Bodenschätze, sie sind eben im Wesentlichen in diesem Raum, Sierra Morena und dann hier in dieser iberischen Masse bis hier nach Norden und etwas noch in diesen Faltengebirgen vorhanden, während der übrige Teil relativ arm an Bodenschätzen ist. Das noch so eine kleine Ergänzung zu dem Vergleich, was wir gehört haben über die Verhältnisse in Italien. Auch ein weiterer Glücksumstand können wir sagen, dass die Spanier damit arm an Flüsch sind. Wir haben ja das letzte Mal gehört, dass der Flüsch mit den Rutschungen, mit Bodenerosion und so weiter für Italien so ein großes Problem darstellt. Das ist im spanischen Raum relativ gering. Wir haben zwar, und das wären ähnliche Verhältnisse in Becken in der belgischen Cordillere, das berühmteste ist das Becken von Guadix, wo die Höhlenwohnungen in dieses weiche Material hineingetrieben sind, hier in diesen Becken, die in die belgische Cordillere eingeschaltet sind. Dort haben wir also auch etwas solche Probleme, Rutsch. Abrutschungen, Bodenerosion und so weiter. Aber für das ganze Land gesehen sind das eigentlich relativ geringe Probleme, die hier weiter keine große Rolle spielen. Zur Raumgliederung, und da bin ich ja das letzte Mal auch stehen geblieben, wäre nun noch ein paar kleine Ergänzungen dazu zu machen. Ganz interessant ist hier gerade auch die historische Entwicklung, die nun einiges erklärt, und daher möchte ich Ihnen ganz rasch hier zunächst ein paar Kärtchen projizieren aus diesem DTV. Geschichtsatlas, der da so ganz nett gemacht ist, mit instruktiven Kärtchen, und neben stehen einem entsprechenden Text. Müssen wir ein bisschen schärfer stellen, bitte. Das ist immer von hinten ein bisschen schwierig zu sehen, wie das, ob das auch scharf ist. Sie sehen hier mit grünen Farben eingetragen den Bereich, der zunächst unter arabischer oder maurischer Herrschaft gestanden hat. Ich sage bewusst hier maurisch, weil es ja nicht reine Araber waren, die in diesen Raum, vermischt mit Berbern und allen möglichen anderen, die aber im Zusammenhang ja stehen mit Ausbreitung des Islam, Tod des Propheten, sehr rasch im nördlichen Afrika, und 711 hat ja dann Tariq, daher auch dieser Djebel el-Tariq, der Tariq-Felsen, Gibraltar, kommt ja der Name dort her, Tariq, der die Straße von Gibraltar 711 überschritten hat, 711 hat sehr rasch, in wenigen Jahren wurde dann die Iberische Halbinsel erobert, allerdings ist ein nördlicher Restbereich übrig geblieben, sehr charakteristisch der Bereich, der dann im immerfeuchten Iberien liegt, der also auch von den landschaftlichen Gegebenheiten für diese aus den Trockenräumen kommende Bevölkerung etwas Fremdes war und daher auch schwieriger bewaldet war, schwieriger zu durchdringen. Von dort aus hat dann die Rückeroberung, die Reconquista, die in der Vorstellung der Spanier eine große Rolle spielt, dann stattgefunden. Alles, was vor Reconquista ist, heißt dann immer prinzipiell, ob das Römer oder von wem das war, ist das letztlich egal, aus den Zeiten der Mauren, los Tiempos de los Moros, wenn man fragt, irgendwie ein gotisches Gewölbe oder was, woher, ja, das stammt von den Mauren, ist die Vorstellung der Bevölkerung. Vorstoß dann aus, auch geleitet durch die topografischen Gegebenheiten, letztlich aus drei Zentren heraus. Das eine war Galizien, das dann den Vorstoß hier an der Westseite vollzog, und damit also dieser Raum, Sonderraum Portugal, damit schon zusammenhängt, dass das hier ein Bereich war, der mal separat erobert worden ist. Der Name übrigens kommt ja von Porto, dieser Name für Portugal, das war das erste Zentrum dieses alten Reiches. Zweiter Vorstoß war dann auf der Westseite, das war das Königreich Aragon. Aragonien, das dann in den Besitz der Herrschaft von Katalonien gekommen war, das dann Valencia erobert hat, sodass hier dieser aragonisch-katalonische Bereich heraustrat. Der Valencia spricht man auch die katalanische Sprache, wie in Katalonien. Und dann der zentrale Bereich, der hauptsächlich ja bekannt ist aus den beiden Kastilien, den beiden Burgenländern, das alte und das neue Burgenland, Altkastilien, Neukastilien, getrennt durch das iberische Scheidegebirge oder kastilische Scheidegebirge, ist ja der Name nochmal drin, mit dem Raum Andalusien, der relativ lange Zeit noch in maurischer Hand gewesen ist, ja erst erobert worden ist, gleichzeitig, allerdings bisschen vorher gleichzeitig mit der Entdeckung von Amerika durch Kolumbus, denn Isabella hat damals Kolumbus versprochen, wenn wir die Mauern besiegen, dann kriegst du Schiffe, um nach Amerika fahren zu können. Und somit, was ja für die Landesgeschichte so entscheidend war, als dann der Krieg im Lande zu Ende war, die Reconquista, unmittelbar anschließend die Conquista in der neuen Welt, also wieder ein Raum, der Bevölkerung verbrauchte. Hier natürlich die Kriege haben ziemlich Bevölkerung dezimiert und genauso hat dann wieder die neue Welt Bevölkerung aufgenommen, die hier nun aus diesem kastilischen Bereich rausgekommen ist. Interessant ist und daher doch wichtig diese Trennung zwischen Kastilien und Aragonien, die zwei voneinander getrennte Reiche waren, die zwar auch dann etwa mit Beginn der Neuzeit in Personalunion regiert worden sind. Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragonien, die beiden katholischen Könige. Aber die Rechte für die neue Welt hatte nur Kastilien, Handel mit der neuen Welt zu treiben und so weiter. Während Aragonien war ganz eindeutig lange Zeit, bis dann das aufhörte, auf das Mittelmeer beschränkt. Sie sehen ja auch die Stoßrichtung, die Eroberung. Sie haben zunächst Balearen erobert, Sardinien, Süditalien, Sizilien. Das war das große aragonesische Reich, das dann erst zusammengebrochen ist um 1703, 1709, so in der Zeit, mit dem sogenannten spanischen Erbfolgekrieg, als nämlich dann das einheimische Herrschergeschlecht ausgestorben ist und zwei Kontrahenten, die Habsburger dann wieder und die Bourbonen und die Herrschaft nun in Spanien stritten, die Bourbonen sich dann durchgesetzt hatten und dann begann die erstens mal Abtrennung dieser Mittelmeerwelt, nur noch die Balearen sind übrig geblieben und hier nun eine Vereinheitlichung, eine Zentralisierung und damit beginnt zum ersten Mal der Zentralismus in Spanien, Aufhebung auch der alten Territorialgrenzen dann nach Franz bisschen später dann, also nicht gleich dann am Anfang des 17. Jahrhunderts, aber sehr rasch dann von Aufhebung der alten Vorrechte der einzelnen Teilregionen und dann Einführung dieses Provinzsystems, das ein den Departements in Frankreich im Grunde entspricht. Diese Provinzen, zwischen die es keine regionale Zwischenregierung mehr gibt. Man liest zwar in Spanien manchmal, dass die Region Aragonien, Katalonien, Extremadura und so weiter, aber sind nur historische Begriffe, verwaltungstechnisch haben die gar keine Bedeutung, sondern jede dieser einzelnen Provinzen, 50 insgesamt, diese einzelnen Provinzen sind separiert verwaltet und in direkter Abhängigkeit von Madrid gibt es einen Provinzgouverneur und einen Zivilgouverneur und einen Militärgouverneur, die also als Statthalter hier regieren und eine Selbstverwaltung in den Provinziallandtagen ist nur in sehr eingeschränktem Maße vorhanden. Die Diputación Provincial hat zwar noch gewisse Funktionen, aber es ist so ähnlich wie mit dem Ständeparlament in Cortes. Sie kennen ja das jetzt in neuer Zeit, geht es häufiger durch die Presse, relativ wenige Funktionen hat, alles sehr stark zentralisiert. Hier dieses Kärtchen zeigt nun nochmal den Vorgang der Eroberung, der sehr rasch gegangen ist, etwa bis in diesen Bereich des Nordkastiliens, dann die langsame Eroberung des südlichen Bereiches zum Schluss von Andalusien, was dann dazu auch geführt hat, dass bis in die heutige Zeit dieser südspanische Teil relativ dünn besiedelt ist, die Eroberung ist schnell vorangegangen und anschließend sofort die Möglichkeit, in die neue Welt zu gehen, sodass auch von daher eine intensivere Besiedlung dieses südspanischen Raumes nicht stattgefunden hat und daher auch zwischen dem nördlichen und dem südlichen hier doch ein deutlicher Unterschied vorhanden ist. Vielleicht zwei Dias noch ganz kurz, so mehr als kleiner Anhang zur Illustration der heute Bedeutung der wichtigen Funktionsträger in diesem zentralistischen Staat, das schon immer sehr stark militaristisch hier bestimmt war. Zunächst hier vielleicht noch kurz die staatstragenden Elemente. Das sehen Sie hier vorne bei der Fronleichnamsprozession. Zunächst den Mann der Phalanke der Partei, das ja also ein recht junges Sammelbecken für alle möglichen Elemente war. Als zweiten Mann dann den Militär und als dritten Mann dann des Besitzbürgertums, des Großgrundbesitzers, sehr charakteristisch, also die wichtigen Leute, die auch hier nun den Thronhimmel bei der Fronleichnamsprozession tragen. Wobei, ich sagte schon, etwas problematisch gerade heute natürlich die Phalanche ist, die faschistischen Gruppen, die sich aus einer Vielzahl von Fraktionen zusammensetzen und daher hier auch keine so eindeutige Stellung haben. Wenn wir noch das andere Dia kurz nehmen, das demonstrieren soll eigentlich die alte Verbindung, die zunächst zwischen Kirche und Militär bestanden hat, die aber schon ja in jüngerer Zeit sehr stark abgebröckelt ist, besonders nachdem zunächst ja der niedere Klerus auf die andere Seite getreten ist, bald aber dann eben auch in Spanien gefolgt dann vom höheren Klerus, der sich sehr stark dann schon in den letzten Jahren an die frankistisch gegeben hat. Das also hier noch kurz eine Einleitung zur Frage, dies nochmal, zur Frage territoriale Gliederung. Ich will Ihnen jetzt nicht alle die 50 Provinzen aufzählen in Spanien, was ja doch nicht zu merken ist. Interessant ist aber vielleicht doch ganz kurz, diese historischen Regionen zu nennen, weil diese historischen Regionen auch heute noch im Volksbewusstsein, in wirtschaftlicher Dynamik eine gewisse Bedeutung haben. Ich will es Ihnen hier nur so ganz schematisch kurz anzeichnen. Das wäre hier also, wenn man abtrennen mal dieses Portugal, das nicht dazugehört, diesen Vorstoß der einen Reconquista-Säule, könnte man sagen, aus Galizien heraus. Galizien übrigens, das auch eine eigene Sprache spricht, die dem Portugiesischen sehr ähnlich ist. Also hier ganz deutlich Westseite hier herauskommend. Wir haben dann die Grenzbereiche hier im Norden liegen. Dazu würde hier ganz schmal dann Asturien gehören. Asturien, das ja wichtig ist durch seine seine Kohlevorkommen, aber auch etwas Erz, das es hier hat. Dann, wenn wir mal zunächst herübergehen auf die Westseite, dann wäre hier einmal zu nennen Katalonien oder Catalunya, wenn Sie die spanische Aussprache haben wollen. Anschließend mit dem Bereich dann Valencia, das alte Königreich Valencia, das hier mit dem Königreich Mallorca, nämlich den Balearen, eine Einheit bildete, zusammen mit Aragonien. Wir hatten ja da vorhin schon davon gesprochen, dieses aragonische Teilreich, das hier im Grunde vorhanden war, dass man so abgrenzen könnte, dass dann bis nach Italien darüber gegriffen hat. Es käme dann hier noch eigentlich einzuzeichnen ein wichtiges Volk, natürlich der Basken, eine eigene Sprache sprechen, ein Volk, das eines wohl einer der alten Restvölker ist, die schon sehr früh hier saßen, dann in Rückzugsgebiete zurückgedrängt worden sind. Wir haben im Kaukasus und so weiter ähnliche Völker, wir haben Sprachverwandtschaften zu solchen kaukasischen Sprachen zwischen den Basken, die zeigen, dass hier wohl ein altes, frühes europäisches Volk hier in Gebirgsrückzugsbereiche zurückgedrängt worden ist. Navarra, das wäre hier noch, jetzt nicht so wichtig, aber Vollständigkeit hier auch mit einzutragen. Und dann hätten wir in diesem zentralen Bereich nochmal eigentlich zwei Gebiete, das eigentliche Alt-Kastilien und Neu-Kastilien, wobei wir allerdings aber hier nochmal besondere Gebiete, das nördliche nicht so bekannt, León, das südlichere mit der Extremadura, den äußersten Bereich, sozusagen Ende der Welt, könnte man es fast übersetzen, hier im Süden liegt. Wir müssten also hier nun dieses León da uns noch eintragen, die Extremadura, und dann bliebe, das ist jetzt nicht ganz maßstabsgerecht hier gelungen, Sie müssen es sich mal auf der Karte noch anschauen, das Altkastilien, geschieden durch das kastilische Scheidegebirge vom Neukastilien, und wir haben dann im Süden den Bereich Andalusien dann und hier noch eine eingeschobene Region, diese Region Murcia, die hier also auch noch vorhanden ist. Als Name wäre eigentlich nur wichtig, eben gerade Alt-Kastilien, Neu-Kastilien, Aragonien, das das Ebro-Becken im Wesentlichen ausmacht, Katalonien und der Bereich Valencia, Andalusien und im Norden dann Galizien, Asturien, das Baskenland. Damit möchte ich eigentlich diese Gliederung hier auch abschließen und noch gerade im Anfang etwas übergehen auf unsere nächste Fragestellung. Das wäre eine kurze klimatische Gliederung dieses Raumes. Klimatische Gliederung, die, und da ist nun wieder eine scharfe Grenze, eigentlich mal zunächst zu ziehen, zwischen dem eigentlichen inneren Bereich der Iberischen Halbinsel und den Randbereichen zum Mittelmeer, die dann einheitlicher mit den übrigen mediterranen Bereichen im Zusammenhang stehen. Wir haben ja in der winterlichen Herbst-Winter-Frühjahr-Jahreszeit das Südrücken der einzelnen Windgürtel, sodass also hier der größere Teil der Iberischen Halbinsel stärker den Wirkungen der Westwindzone ausgesetzt ist. Wir können ja mal ganz grob eigentlich sagen, Zugstraßen der Zyklonen liegen in den Sommermonaten weiter im Norden, wandern also hier durch und berühren die Iberische Halbinsel höchstens durch ihre Frontausläufe ganz randlich. Im Winter dann, wenn diese Zyklonenbahnen mehr nach Süden gerückt sind, ist der Einfluss der Zyklonen hier auf die Halbinsel auch stärker. Sagt aber schon, es ist recht entscheidend, dass der Mittelmeerbereich selber und damit die Küstenbereiche hier und auch die Balearen sehr stark durch eine andere Witterungsgang bestimmt sind, und zwar entscheidend dadurch bestimmt, dass einmal das Mittelmeergebiet ja sehr stark ein durch Gebirge abgeschlossener Raum sind, fast also eine Art Kesselstruktur mit, und das ist aber sehr wichtig, einzelnen Pforten. Eine der wichtigsten Pforten ist dann diese Rhonenpforte hier, durch die Störungen in das Mittelmeer eindringen können, zum Teil einfach Kaltluft vorstellen. Stromstöße, sodass das frontale Störungen sind, die das Mittelmeergebiet hier etwa erreichen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen jetzt diese Wetterkärtchen bitte noch, die hier ganz kurz eine wichtige Wettersituation, die im Grunde viel stärker für den Herbst charakteristisch ist, aber auch im Frühjahr dann erneut auftritt und so für den westlichen Mittelmeerbereich gerade ja Herbst- und Frühjahrsregen die entscheidenden sind. Es handelt sich hier 1968 um 24. Mai, 25., 26., 27. Mai, Höhenwetterkarte 5 Kilometer Höhe, Isobarenbild. Wir sehen hier zunächst im Ausgangsbild sehr charakteristisch eine sogenannte zonale Strömung, also in West-Ost-Richtung gehende Störung. Dann das Beginnen des Meandrierens dieser Strömung, hier schon ausbuchtend, etwas nach Süden, im Wesentlichen auch dadurch bestimmt, dass das Azorenhoch hier nun vorstößt und hier Strömungen nun nach Süden gelenkt werden, auf die Halbinsel herein. Im Herbst wäre es noch charakteristischer über der Rhonepforte dann, die dann dazu führt, dass Teilstörungen, die hier wandern, in das Mittelmeergebiet hereingesteuert werden. Es ist hier noch in etwas stärkerem Maße und hier zeichnet sich auch schon abspüren dieser sogenannten Genua-Zyklone eines Kaltlufttropfens, in dem jetzt dieses Mäandrieren immer stärker wird, bis dann der Mäander abgeschnürt wird, wieder sich die West-Ost-Strömung ausbildet und im Mittelmeer dann solch ein wettersteuernder Kaltlufttropfen vorhanden ist, der nun das Niederschlagsbild hier sehr stark bestimmt. Das ist das eine Element und vielleicht dann jetzt noch ganz kurz ein zweites, was dazu entscheidend ist, dass nämlich im Mittelmeergebiet, besonders im Sommer, im Winter schwächer ausgebildet, dann, wenn Strömungen eingedrungen sind, auch in das Becken hier stagnieren, sich das ausbilden, was einige Meteorologen als die mediterrane Luftmasse bezeichnen. Luftmasse, die dann sehr stark bestimmt ist durch die Anheizung vom Boden her. Das ist also das eine Element. Sie wird sehr stark, nimmt Feuchtigkeit auf, ist warm von dieser Bodenheizfläche. Gleichzeitig aber im Sommer, ich muss das nächste Mal noch mal kurz darauf eingehen, durch absteigende Luftbewegungen dann Ausbildung einer sehr starken Inversionsschicht, die nichts anderes ist als die berühmte Passatinversion, die hier vorhanden ist in so 2000 Meter Höhe etwa und die verhindert, dass diese feuchtlabile Luft aus dem tieferen Stockwerk, aus dieser Grundschicht der Atmosphäre, wie Schneider-Karius das genannt hat, aufsteigen kann, dass da jetzt hier zu der berühmten Wolkenbildung mit dann Eiskristallen und dieser ganzen Niederschlagsbildung, die Sie ja kennen, hier eintritt, dass erst dann, wenn hier diese Inversionsschicht gestört wird, das möglich ist und das ist etwa der Fall, wenn solch ein Kaltluftvorstoß hier aus Norden kommt, der dringt ins Mittelmeergebiet ein, zerstört dann hier diese Inversionsschicht. Und dann geht es plötzlich los, dass diese kräftige vertikale Strömungen eintreten mit kräftigen Niederschlägen, diese sogenannten Hitzegewitter, wie man sie dann zu bezeichnen denkt, sind also im Wesentlichen gar nicht eigentlich durch die Besonnung, durch Hitze ausgelöst, sondern sind durch Störungen, die in das Mittelmeer gelangt sind. Das hat, damit möchte ich dann schließen, Hermann Flohn in einem ganz interessanten Aufsatz nachgewiesen, auf Deutsch geschrieben, in dieser italienischen Zeitschrift Geophysica pura e applicata, 1948 oder 49, ich glaube 1949 war das, wo er nachweist, dass wenn Gewitter etwa in Süd, Deutschland waren, an der Zugspitze, zwei Tage später dann in Mailand oder in anderen Bereichen Italiens das Gewitter dann auch auftritt, dass es also eindeutig um solche wandernden Störungen, die Inversionsschicht zerstören,
Das. Ja. Alles drauf.